Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich zur zweiten Stunde hier an diesem warmen Sonntagmorgen. Schön, freue mich für jeden, der hier ist heute Morgen. Und der eine oder andere war vielleicht dabei und erinnert sich daran, Ende Mai habe ich an dieser Stelle mal was gesagt über Noah. Es gab einen starken Aktualitätsbezug, da der Herr Jesus in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 erwähnte, dass die Tage Noahs so sein würden wie die letzten Tage. Und das Gleiche galt auch für Sodom und Gomorra vor dessen Zerstörung durch das Feuer. So wie in unseren Tagen waren damals die Zeiten sehr böse. An der Bosheit der Menschen und an der Ratlosigkeit der Völker kann man erkennen, dass wir in den sogenannten letzten Tagen leben, die die Bibel als solche bezeichnet. Letzten Tage, in denen schlimme Gerichte, die über die Erde kommen werden, wenn wir Christen mal nicht mehr hier sind, nachdem der Herr gekommen ist, die dann diese Erde treffen werden. Die schlimmen Schatten, die sehen wir heute schon. Auch heute möchte ich gerne wieder einen Aktualitätsbezug haben in der Predigt. Nach Noah beim letzten Mal, als wir sahen, dass sich Gottvertrauen lohnt, geht es heute um die Söhne Korahs, die anders als Noah waren, die zu einem viel späteren Zeitpunkt lebten, die aber auch die Zeichen der Zeit verstanden hatten und die in lyrischer Form, nämlich in Liedern, die Prophetie uns näher gebracht haben und die teilweise, damals natürlich in sehr allgemeiner Form, aber das aufgeschrieben haben, was man heutzutage in der Tageszeitung lesen kann. Wenn wir heute die Zeitung aufschlagen und Dinge lesen, können wir natürlich in sehr großem Detail, bezogen, wie es jetzt genau sich entwickelt hat, Dinge feststellen, die so in allgemeiner Form die Söhne Korahs damals schon aufgeschrieben haben. Die Psalmen von den Söhnen Korahs beinhalten für uns Christen sehr viel Tröstliches. Und das haben wir in diesen unruhigen Zeiten ja wirklich nötig, denke ich, dass wir getröstet werden. Ich möchte uns heute einen Psalm von den Söhnen Korahs vorstellen und als Aktualitätsbezug versuchen, den Krieg in der Ukraine auch so ein bisschen mitzubeleuchten aus der Sicht Gottes und aus der Sicht von Gottes Wort. Unser Thema ist heute Psalm 46, in Gott Ruhe finden, auch in unruhigen Zeiten. Das soll das Thema sein. In Gott Ruhe finden, in unruhigen Zeiten. Lasst uns den Psalm 46 erstmal ganz lesen. Dem Vorsänger von den Söhnen Korahs auf Alomot. Ein Lied: Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Darum werden wir uns nicht fürchten, auch wenn die Erde gewandelt würde und wenn die Berge im Herzen des Meeres wanken, wenn seine Wasser tobten und schäumten, die Berge erbebten durch sein Ungetüm, Selah. Ein Strom, seine Bäche erfreuen die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen beim Anbruch des Morgens. Es toben die Nationen, die Königreiche wanken. Er lässt seine Stimme erschallen, die Erde zerschmilzt. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, eine hohe Festung ist uns der Gott Jakobs, Selah. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, die Verheerungen angerichtet hat auf der Erde, der die Kriege beschwichtigt bis an das Ende der Erde, den Bogen zerbricht und den Speer zerschlägt, die Wagen mit Feuer verbrennt. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht werden unter den Nationen, ich werde erhöht werden auf der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine hohe Festung ist uns der Gott Jakobs, Selah. In Gott Ruhe finden in unruhigen Zeiten. Korah und seine Rotte, das waren die, die damals sich gegen Mose und Aaron aufgelehnt hatten, die eine Revolte quasi angezettelt haben, kann man so sagen, gegen das Priestertum Gottes. Und wir wissen, die wir in der Bibel lesen, wie das ausgegangen ist. Sie wurden vom Erdboden verschluckt. Der Erdboden hat sie verschlungen. Die Nachkommen Korahs, die Söhne Korahs, haben dann 11 Psalmen gedichtet anschließend, nachdem sie das erlebt hatten und nachdem Gott ihnen auch auf vielerlei Weise damals geholfen hat. Haben die Söhne Korahs oder die Nachkommen Korahs 11 Psalmen gedichtet, Ich denke, vielleicht sind es viel mehr gewesen, aber die 11 kennen wir, weil Gottes Wort die in den Kanon der Heiligen Schrift mit aufgenommen hat, diese 11 Psalmen. Und einen von denen haben wir gerade gelesen. Die Psalmen enthalten viel Trost, Motivation, Gott nachzufolgen und auch einiges an prophetischen Inhalten. Sie und ihre Vorfahren hatten erfahren, was es bedeutet, Gott zu vertrauen. Oder hatten natürlich auch erfahren, was es bedeutet, Gott abzulehnen. Kommen wir nun inhaltlich zu dem 46. Psalm. Uns alle beschäftigt vermutlich der Krieg in der Ukraine. Ich denke, es ist keiner von uns, den der Krieg gar nicht beschäftigt. Es geht auch um die Auswirkungen des Krieges, um die Versorgungsunsicherheit. Zum Thema Versorgungsunsicherheit könnte man vielleicht besser den Psalm 23 lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das wäre noch ein separates Thema. Lebensmittelknappheit, Explosion von Energiekosten und auch die Grenzen der staatlichen Sozialleistungen und Ausgleichszahlungen, wenn der Staat irgendwie niemanden nicht mehr unterstützen kann, wenn da die Grenzen erreicht sind. Dazu könnte man Hesekiel 14 lesen, da haben wir jetzt kürzlich hier einen Vortrag drüber gehört. Eventuell beschäftigt uns auch die Sorge vor einem dritten Weltkrieg, vielleicht vor einem Atomkrieg, die Sorge, dass deutsche Männer auch in den Krieg ziehen müssen. Der eine oder andere hat vielleicht Sorge, dass es passieren könnte. Wir sind jedenfalls alle entsetzt über diesen Krieg, den ein Aggressor so mitten in Europa angezettelt hat. Und nun dauert er schon circa ein halbes Jahr mit unzähligen Toten und Verletzten, mit schlimmen Zerstörungen und mit Kriegsverbrechen, die russische Soldaten oder Söldner an der Zivilbevölkerung verüben. Einige von uns haben vielleicht schon die Gelegenheit gehabt, sich mit Ukrainern zu unterhalten, die auf der Flucht sind, die jetzt hier in Deutschland sind. Und die haben vielleicht gehört, was es bedeutet hat, Hunger und Durst zu leiden da drüben, wenn man in irgendwelchen U-Bahn-Schächten oder Bunkern ist und nur hofft, dass man überleben kann. Und mir tun diese Leute wirklich sehr leid, die so unschuldig in so eine Not gekommen sind. Aber denen, die, soweit sie Gott noch nicht kennen, als auch uns, die wir Gottes Kinder sind, hat das Ganze auch etwas zu sagen. Habt ihr beim Lesen eine Ähnlichkeit festgestellt zu einem ganz alten Kirchenlied? Da gibt es eine Ähnlichkeit zwischen einem ganz uralten Kirchenlied und diesem Psalm. Es stammt von Martin Luther aus der Reformation und heißt: Eine feste Burg ist unser Gott. Und das, was vor 500 Jahren Martin Luther schon eine feste Burg war, unser Gott, kann auch uns heute wirklich eine feste Burg sein, wo uns der Feind nichts anhaben kann. Luther hatte auch große Not und hatte einen tobenden Mob erleben müssen, als er vogelfrei war. Jeder, der wollte, hätte ihn töten dürfen und er musste sich verstecken und seine Glaubensgeschwister haben ihm geholfen, dass er sich versteckt. Das war die Zeit, dass er dieses Lied gedichtet hat. Man muss heutzutage in Deutschland und innerhalb der EU sehr tolerant sein. Man muss ganz tolerant sein, auch groben Fehlverhalten gegenüber aus der Sicht Gottes. Das, was Gott sagt, was klipp und klar Sünde ist, demgegenüber müssen wir als Christen auch, genau wie die ganze restliche Bevölkerung, tolerant sein. Nur dem eigentlichen rettenden Glauben gegenüber braucht man nicht tolerant sein. Das ist das wirklich große Problem unserer Zeit. Wenn wir unseren Glauben verkünden, da wird keiner für angefeindet, wenn er sagt, das ist doch alles Blödsinn. Noch dürfen wir aber unseren Glauben frei ausüben, da können wir Gott dankbar für sein, aber das kann auch wieder ganz anders werden. Und in diesen unruhigen Zeiten, die vielleicht noch unruhiger werden können, da hilft uns dann der Psalm 46. Es ist nicht ein Psalm von David, es ist auch nicht ein Psalm von dem Sohn Koras oder dem Enkelkind Koras oder einem Nachkommen von Korah, sondern von den Söhnen Koras, Plural. Das ist mir wichtig geworden, dass das im Plural steht. Meint ihr, dass das einen Unterschied macht, ob das ein Sohn war oder mehrere Söhne? Also für mich schon und ich weiß für viele andere auch. Sind oft die Kleinigkeiten zwischen den Zeilen, die Gott uns schenkt, für unser Glaubensleben. Es sind also hier die Söhne Koras, die gemeinschaftlich ein Loblied zu Gottes Ehre gedichtet haben und auch sicherlich gemeinschaftlich gesungen haben. freuen wir uns, wenn wir die Möglichkeit haben, gemeinsam Lieder zu singen aus unseren beiden Liederbüchern, die wir haben, oder auch aus anderen Liederbüchern. Es gibt so viele gute Quellen. Es gibt nur eine Quelle, wo Gottes Wort von A bis Z enthalten ist. Das ist die Bibel. Es gibt nichts außer der Bibel. Aber es gibt sehr viele gute Liederbücher. Und wir dürfen jetzt zwei von diesen Liederbüchern haben. Und Gott hat uns geschenkt, dass wir auch die Möglichkeit haben, durch die Instrumentenbegleitung und dass der Gesang besser ist als voriges Jahr. Da können wir ihm wirklich dankbar für sein. Freuen wir uns darauf. Wissen wir das zu schätzen, dass wir diese Möglichkeit haben. Also ich freue mich immer sehr darüber, wenn wir am Sonntag gemeinsam Lieder singen können. Und am liebsten täte ich das nicht nur am Sonntag, sondern auch am Mittwochabend noch, wenn wir Bibelstunde haben, wenn wir da so zur Bibel und vielleicht auch Gebetstunde gemeinsam noch ein Lied zu Gottes Ehre singen können. Das ist einfach nur ein persönlicher Wunsch von mir. Das kann man so machen oder so machen. Die Bibel sagt uns da keine Einzelheiten. Auf jeden Fall bin ich der festen Überzeugung, dass die Söhne Korahs die Lieder zusammen gesungen haben, dass sie auch zusammen gebetet haben und dass sie sich auch zusammen unterhalten haben, gemeinsam über die Zeichen der Zeit damals, über die Probleme, die es in der damaligen Gesellschaft gab. Und dass sie sich auch schon darauf gefreut haben, die Lieder, die sie ja selbst gedichtet haben, dann auch zu singen. Ich selbst habe keine Stimme, mit der ich gut Lieder singen kann. Ich kann aber Noten lesen und ich kann Texte lesen und verstehen und ich freue mich immer darauf. Was tun wir, wenn die Nationen toben und unsere Regierung wankt? In Vers 7 haben wir das gelesen. Ich möchte den Vers nochmal vorlesen. Psalm 46, Vers 7. Es toben die Nationen, die Königreiche wanken. Er, also Gott, lässt seine Stimme erschallen, die Erde zerschmilzt. Was tun wir dann, wenn die Nationen toben, wenn unsere Regierung nicht mehr weiter weiß? Gehen wir dann zu Dorffesten, Grillpartys, verlängerten Mittagspausen in der Betriebskantine oder wo auch immer, wo wir schlaue Gedanken austauschen können, jeder weiß es besser, wie man die Politik gestalten müsste, wie wir unsere Gedanken zusammentragen können über die Bösen der Welt und über Lebensformeln austauschen und oder sehen wir uns nach möglichst vielen Gelegenheiten, so wie es bei den Söhnen Korahs sicher der Fall war, uns zum Namen Gottes zu versammeln, so wie hier heute Morgen. Sehen wir uns danach wirklich ernsthaft zu diesem Gott, der unsere feste Burg ist, hinzugehen und sagen, Herr, das sind unsere Probleme, das sind die Probleme unserer Gesellschaft, unserer Politik. Wir haben menschlich gesprochen Angst auf dieser Erde, aber wir möchten dir vertrauen, sei du mit uns. Ist es das, was wir tun, statt mit der Welt einfach nur schlau zu diskutieren? Und sagen wir vielleicht auch den Mitmenschen, dass es eine Möglichkeit gibt, denn das ist immer wieder Thema. Das erleben wir so oft, dass das wirklich Thema ist in Verbindung mit anderen Krisen, die wir auf dieser Welt haben, nicht nur der Krieg in der Ukraine. Der Eingangsvers, der Pate gestanden hat für Lukas Reformationslied, spricht von apokalyptischen Zuständen. Berge im Meer wanken, Wasser toben und schäumen. Denken wir an den Tsunami am zweiten Weihnachtstag 2004. Es ist 19 Jahre her, für mich irgendwie noch gar nicht so lange. Ich kann mich noch so genau daran erinnern. Da haben die Berge gewankt im Meer. Gott hat unterirdisches Erdbeben, ein Seebeben gegeben und das hat den Tsunami ausgelöst. Auslösung war vor der Küste von Indonesien und zwar Provinz Banda Aceh. Das ist die einzige Provinz Indonesien, wo die Scharia gilt. Indonesien ist ja ein islamisches Land, aber da, wo die ganz extremen Islamisten leben, das ist Banda Aceh. Und genau da, ich will das nicht überinterpretieren, aber es ist einfach ein Fakt, genau da ist dieser schlimme Tsunami entstanden. Und wir lesen hier, dass Berge wanken und Wasser toben. Natürlich nicht nur Tsunami in Indonesien und im Indischen Ozean, sondern auch, wir haben es im Ahrtal erlebt, voriges Jahr auch in unserem Vaterland. Und da hat Gott uns auch was zu sagen. Haben wir eine gottesfürchtige Regierung? Haben wir keine? Haben wir Christen oft genug für die Regierung gebetet und dafür, dass Gott uns noch viel Gutes erhält? Das sind auch die Wasser, die getobt haben. Aber dann der Kontrast. Im nächsten Vers des Psalms lesen wir, der Strom, dessen Quellflüsse, dessen Bäche und Nebenflüsse sind das, die Stadt Gottes, also die Gemeinde des Herrn, erfreuen. Hier wird es ausgedrückt als das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten in Vers 5. Also die Ströme, die Wasser, die Zerstörung machen im Indischen Ozean oder bei uns an der A, an der Erft und sonst wo. Das Wasser kann auch nicht nur eine Zerstörung sein, sondern kann auch ein Segen sein. Und zwar den Personen, die heute zur Gemeinde gehören, die heute den Heiligen Geist haben, die heute gläubig sind und auf Gott vertrauen. Damals waren das zu Zeiten Korahs halt die alttestamentlich Gläubigen, denen die Verheißung galt, dass die Flüsse sie erfreuen können, statt zu zerstören. Das sind Kontraste. Wasser zerstören, Wasser erfrischen. Was Wasser zerstören kann, haben viele von uns sicherlich schon gesehen oder zumindest aus den Medien entnommen. Ich habe schon mal bei so einem Rheinhochwasser da gestanden und habe gesehen, wie hoch das in den Häusern stehen kann und wie schlimm das ist. Aber wie Wasserbäche uns erfreuen können, und da sprechen auch andere Psalmen von, wir haben das schon oft gehört hier, dass Gott uns wie an Wasserbächen erfreuen kann. Das weiß man spätestens, wenn man im Frühsommer mal eine Wanderung in den Bergen gemacht hat. Seid mal in den Alpen unterwegs, so im Mai, Juni, da kommen erst die Kuhschellen, später die Enziane. Und wenn man dann sich da hinsetzt und Rast macht, in meiner Pause plätschert dann so ein ganz frischer Bergbach, so ganz kristallklares, sauberes Wasser, dann weiß man, wie Gott es gut mit uns Menschen meint und was er eigentlich für uns geschaffen hat in der Schöpfung. Wir hatten vorgestern noch Möglichkeiten zum Gespräch mit einer Nachbarin, die bis dahin gar nicht wusste, dass wir Christen sind, aber wir hatten uns aber das Thema noch nicht so unterhalten. Aber da ergab sich dann zum Glück auch die Gelegenheit, weil wir da auch über Wasser und so weiter sprachen und Wassersport, dass wir gesagt haben, Schöpfung bewahren, wird immer seltener gesprochen drüber heute, sondern einfach nur, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Aber Schöpfung bewahren heißt, dass es einen Schöpfer gibt und dass wir diesem Schöpfer auch vertrauen können. Aber es geht nicht nur um leibliche Erfrischung, es geht auch um geistliche Erfrischung. Gott will seinen Segen fließen lassen, wenn wir ihm vertrauen. Das ist auch ganz wichtig. Der Psalm 46, der fängt an, wie er aufhört. Er beginnt mit der Aussage, Gott ist unsere Zuflucht. Und er endet mit der Feststellung, eine hohe Festung ist unser Gott. Zuflucht, Stärke, Festung, Sicherheit, das ist es doch, wonach wir uns alle sehen in dieser Welt. Persönliche Sicherheit und auch in Summe als Land Deutschland und als Europäische Union sehen wir uns doch nach Frieden und Sicherheit, nach Versorgungssicherheit und so weiter. Das alles kann und will uns Gott geben. Damit beginnt und endet der Psalm. Anfang und Ende wird gut mit Gott. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Ganz wichtiger Vers in dem Zusammenhang. Gott bleibt derselbe und sein Sohn Jesus Christus auch, steht in Hebräer 13, Vers 8. Gott ist immer derselbe, der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega. Aber so wie mit Gott alles gut wird, kann man feststellen, mehr und mehr auch bei uns in Deutschland, dass ohne Gott alles den Bach untergeht. Ich finde, das ist ein praktischer Ausdruck, den Bach untergeht, umgangssprachlich, aber wo jeder genau weiß, was es bedeutet und was man auch im wahrsten Sinne des Wortes so anwenden kann. Die Welt spricht seit Beginn des Ukraine-Krieges von einer Zeitenwende. Unsere Weltordnung bricht zusammen. Handelswege verlieren ihren Weg. Teure, milliardenschwere Pipelines bleiben leer, kein Gas fließt dadurch. Die sogenannte Seidenstraße, die Handelswege von China nach uns im Westen Europas einfacher machen sollte. Keiner spricht mehr über die Seidenstraße im Moment. Das ist kein Thema. Und wenn wir Embargos verhängen gegen sogenannte böse Länder, müssen wir auch vorsichtig sein, da gibt es Christen in den Ländern und bei uns ist auch sehr viel Böses, aber das, was unsere Regierung als böse Länder bezeichnet, wenn man da Embargos verhängt, dann schadet das diesen Staaten, diesen Anführungsstrichen bösen Staaten, schadet uns selbst natürlich auch. Die Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg und danach folgte ja das Ende des sogenannten Kalten Krieges, brachte uns in Europa eine relative Sicherheit mit steigendem Lebensstandard, technologischem und medizinischem Fortschritt, mit höherer Lebenserwartung und ganz wichtig auch für uns hier und auch für die junge Generation, Reisefreiheit weltweit. Das alles scheint irgendwie verloren zu gegangen sein in dieser Zeitenwende. Es gibt so viele Länder, wo man gar nicht mehr hinreisen kann. Und was Handel anbetrifft, ich bin froh, dass ich heute hier in Deutschland sitze, wo es momentan relativ ruhig ist und nicht mehr quer durch die Welt reisen muss, früher mal beruflich. Das ist die Zeitenwende. Erst die Pandemie, dann der Krieg und nicht zu vergessen der Klimawandel, haben wir gerade schon gehört in der Einleitung, dass das also heutzutage doch ein großes Thema ist. Der Lebensstandard, der steigt nicht mehr. Die Staatseinnahmen gehen in die Rüstung und in höhere Preise für das meiste, was der Staat bezahlen muss. Und Präsident Putin versucht, ein Ziel zu erreichen, nämlich eine Weltordnung, in der die westlichen Demokratien nichts mehr zu sagen haben und wo die Despoten, die in Russland und China und anderswo regieren, sich irgendwie die Welt untereinander aufteilen, statt dass sie demokratisch ist. Da versucht Putin und andere versuchen das vielleicht auch, einen Spalt in unsere Gesellschaft zu treiben, ganz davon zu schweigen, wie es im Christentum aussieht. Das ist dann noch das andere Thema. Aber er möchte die sogenannte Wertegemeinschaft, westliche Wertegemeinschaft destabilisieren. Ob es der Spiegel ist, der das schreibt, oder ob es unser Kanzler Olaf Scholz ist, der davon spricht, es ist die Zeitenwende. Und Sie haben irgendwie recht, es ist wirklich eine Zeitenwende. Die Bibel aber hat immer recht. Sie spricht auch von dieser Zeitenwende, über die letzten Tage, über das Wiederkommen des Herrn Jesus und vor allen Dingen aber auch, was danach kommt. Da spricht die Bibel drüber. Und ich glaube ganz fest, dass gerade jetzt 2022, in diesem Jahr, das passiert, was Psalm 46 ausdrückt. Die Erde wird gewandelt, die Berge erbeben, die Wasser toben. Es beschreibt, dass das auf der Erde gerade vor sich geht. Aber der Vers 3, der lautet, und das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, darum werden wir Christen, nämlich wir, uns nicht fürchten, auch wenn die Erde gewandelt wird. Also Sie haben alle recht, die Erde wird gewandelt, es gibt eine Zeitenwende, aber wir brauchen uns nicht fürchten, wenn die Erde gewandelt wird, wenn sich alles hier verändert auf dieser Erde, wirtschaftlich, politisch und so weiter. Der Psalm wurde wohl geschrieben, als Jerusalem von den Assyrern, den damaligen Feinden Israels, umzingelt war. Und es gab militärisch gesehen keine Aussicht auf einen Ausweg. So wie heute in der Ukraine von russischen Soldaten umzingelt und fremden Söldnern umzingelt ist, so sagte damals Gott, ich bin eure Hilfe, als Jerusalem umzingelt war von den Assyrern. Er sandte seinen Engel, der in einer Nacht 185.000 Soldaten der Assyrer tötete. 185.000. Und das ist Gott so wichtig, zu zeigen, welche Macht er denn hat, auch selbst mit solchen Mitteln einen Engel zu schicken, dass er das zweimal hat aufschreiben lassen. Wer das möchte, kann sich das zu Hause mal durchlesen. Das steht einmal in 2. Könige 19 und dann auch noch in Jesaja 37. Das kann Gott auch heute noch. Und er wird seinem Volk Israel auch noch mal helfen, in späterer Zeit, wenn Israel von der ganzen Welt angefeindet wird. Aber das gilt auch uns, dass er auch uns heute helfen will. Ich habe mir mal 6 Punkte aufgeschrieben, die wir für uns persönlich in Anspruch nehmen dürfen, in Verbindung mit dem, was wir gerade gehört haben. Der erste Punkt ist, wenn die Nationen toben, dürfen wir ruhig sein, statt mitzutoben. Der zweite Punkt, wenn die Berge wanken und erbeben, dürfen wir wissen, dass unser Fels Gott ist, ein Fels, der nicht wankt. Drittens, wenn Gottes Wasser toben, dürfen wir den Strom der Bäche genießen, der uns erfrischen, geistlich und auch bezogen auf unser leibliches Wohl sein wird. Viertens, wenn die Königreiche dieser Welt wanken, dürfen wir uns daran erinnern, dass unser Bürgertum in den Himmel ist und unsere Regierung nicht wankt. Das haben wir vorigen Sonntag noch hier gehört, haben mehrere darüber was gesagt, dass unser Bürgertum in den Himmel ist. Fünftens, wenn um uns her die Welt Gott ablehnt, dürfen wir ihnen Vers 11 aus unserem heutigen Psalm zurufen, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Können wir der Welt sagen, wir sehen leider unsere Redelsführer nicht, die das Sagen haben in dieser Welt, nicht persönlich und sollten was ihnen sagen. Aber das ist das, was wir zumindest gedanklich können. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Sechstens, wenn unseren Politikern das Geld ausgeht für Ausgleichszahlungen, für soziale Hilfsleistungen und so weiter, dann gilt der Vers 9. Und der Vers 12, zusammengefasst heißt das, schaut an die Großtaten des Herrn, der unsere hohe Festung ist. Ich muss es wiederholen, weil Gott es auch tut. muss ich nochmal sagen, dass Gott uns beschützen wird und will in allem, was um uns herum vorgeht. Und zwar ganz speziell, wenn wir dann auch fest daran glauben, dass er das kann und auch tut. Wenn wir nach seinem Willen bitten und gemeinsam auch noch bitten als Gläubige, dann wissen wir nicht genau, in welcher Form uns Gott unsere Gebete erhört. Kann sein, dass der Krieg nicht morgen zu Ende ist, aber zumindest, dass wir innerlich ruhig werden, dass unsere Glaubensgeschwister in der Ukraine innerlich ruhig werden und dass noch was zu Gottes Ehre und zum Nutzen von vielen Menschen irgendwie dabei herauskommt. Ist es euch aufgefallen, dass in Vers 8, 12, hier nach Verszählung, dass die Verse identisch sind? Es ist genau derselbe Wortlaut. Vers 8 und Vers 12. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine hohe Festung ist uns der Gott Jakobs. Der steht zweimal in dem, also ist besonders wichtig auch. Was bedeutet das? Gott ist der Herr der himmlischen Heerscharen. Er ist der Herr der himmlischen Streitkräfte. Er schickt gemäß 2. Könige 19 oder gemäß Jesaja 37, schickt er einen Engel auf diese Erde und lässt 185.000 feindliche Soldaten können. Würde sich die Frage stellen, mal ganz hypothetisch, würde sich die Frage stellen, ob wir im Westen der Ukraine schwere Waffen liefern sollen, ist ein politisches Streitthema gewesen, würde sich die Frage stellen, wenn alle EU-Chefs und der amerikanische Präsident und der UN-Generalsekretär und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, wenn die sich alle treffen würden, wenn die gottgläubig wären und auf Gott vertrauen würden, sagen, wir machen jetzt eine Gebetsgemeinschaft, wir ganzen Staatschef und UN-Generalsekretär, würde sich dann noch die Frage stellen, ob wir der Ukraine Waffen liefern müssen? Ich bin der festen Überzeugung, nein. Wenn die wirklich Gott die Ehre geben würden und sagen, wir haben Mist gebaut hier, auf allen Seiten vielleicht, hauptsächlich durch die eine Seite, durch diesen Aggressor aus Moskau, wir möchten jetzt das tun, was Gott will und wir bitten um Frieden. Ich glaube, dieses Thema würde sich nicht stellen für uns. Es ist gut, dass wir wissen, dass wir einen solchen Herrn im Himmel haben. Das ist die Verheißung aus Matthäus 18, Vers 19. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, über irgendeine Sache, welche sie auch erbitten mögen, sie wird ihnen zuteil werden, von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Zwei oder mehr Leute natürlich, wenn es mehr als zwei sind, dann gilt das natürlich auch. Nach der Verszählung meiner Bibelübersetzung steht nach den Versen 4, 8 und 12 das Wort Sela. Sela, das bedeutet, dass dann eine Liedstrophe zu Ende ist. Das bedeutet aber auch, wörtlich übersetzt, ich habe es mal rausgesucht, ich wusste das vorher auch nicht, bedeutet das empor oder nach oben. Das ist auch, denke ich mal, wichtig, dass ein Liedvers zu Ende ist und dass dann wieder nach oben geschaut wird, auf Gott gesehen, dem die Psalmen auch zu seiner Ehre geschrieben worden sind. Die erste Strophe von dem Psalm, also nach vier Versen, die endet mit tosenden Wassern und erbebten Bergen. Die zweite und die dritte Strophe enden jeweils damit, dass Gott unsere Festung ist. Also diese tobenden Berge und Wasser und so weiter uns nichts anhaben können. Dabei geht es in der zweiten Strophe um die Stadt Gottes, die erquickt, statt geängstigt wird. Und in Strophe 3 geht es um Gottes Ehre. Das ist ganz wichtig, wenn wir, egal ob unter Christen oder auch mit Ungläubigen, darüber sprechen, dass wir für irgendwas beten und Gott erhört unsere Gebete. Wir vergessen das oft so leicht. Und wie oft ist es schon passiert, bei wirklichen Kleinigkeiten aus dem Alltagsleben, ich will jetzt keine Beispiele nennen, ist mir vorige Woche noch passiert, wo es ganz um banale Dinge im Haushalt ging. Ich habe schnell zu Gott gebetet. Und wenn Gott dann uns das Gebet erhört und jemand war dabei bei dem Gebet vorher, dann kann ich dann auch wirklich sagen, das ist eine Gebetserhörung. Dann dürfen wir nicht sagen, das hat sich zufällig so ergeben. Dann müssen wir auch wirklich Gott die Ehre geben. Und das ist hier die dritte Strophe von dem Psalm, die uns das lehrt. Schließlich noch eine Sache. Wir sollten nicht vergessen, dass uns die Bibel eine Begebenheit schildert, wo Gott militärisch nicht helfen konnte. Ihr kennt die alle. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade dran denkt. Es gab eine Sache, wo jemand zu Gott gebetet hat, wirklich im Vertrauen, und Gott konnte militärisch nicht helfen. Das ist die einzige Ausnahme. Lesen wir Matthäus 26, Vers 39 dazu. Matthäus 26, Vers 39. Und er, der Herr Jesus, ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Herr Jesus betete, er hatte mehr Gottvertrauen als wir alle zusammen. Er war ja der Sohn und betete zu seinem Vater. Und er konnte ihm nicht helfen, aber nur aus dem Grund, weil er unsere Schuld getragen hat. Sonst hätte Gott ihm geholfen. Er hätte keine Legionen Engel schicken müssen, er hätte ihm geholfen. Aber um diesen moralischen Sieg über die Sünde und den Satan zu erringen, damit wir errettet werden könnten, konnte Gott hier an dieser Stelle nichts machen. Ich lese dazu noch die Verse 51 bis 54, auch aus Matthäus 26. Vers 51 bis 54. Und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Strecke dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte und er mir mehr als 12 Legionen Engel stellen würde? Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Die Schriften hatten das schon angekündigt, dass es so geschehen muss. Und das ist der Grund, warum Gott das nicht tun konnte. Hier haben wir gelesen von 12 Legionen römischen Soldaten. Das waren rund 50.000 Mann. Und wenn ein Engel 185.000 assyrische Soldaten umbringen konnte in einer Nacht, rein rechnerisch, Gott kann unendlich viel. Aber dann können wir, mein Taschenrechner, der konnte das gestern, als ich mich vorbereitet habe, nicht, so viele Stellen hatte der nicht. Aber es ist auf jeden Fall über 100 Millionen Menschen, die eine Legion, die 12 Legionen Engel dann töten könnten. So nach dem, was wir in Jesaja 37 zum Beispiel lesen. Also Gott kann militärisch unendlich viel. Er hat das ganze Universum durch sein Wort seiner Macht erschaffen. Und so kann er auch sagen, dass dieser Führer des Landes oder dieses Volk oder dieser militärische Gruppe von jetzt auf sofort nicht mehr da ist. Aber das war, wie gesagt, das einzige Mal, dass ein Gerechter in vollem Vertrauen Gott in der Not anrief und keine Hilfe erhielt. Ihm sei die Ehre dafür. Vergessen wir nicht die Wundertaten Gottes. Nicht das, was Gott in der Vergangenheit an Wundern getan hat, auch militärisch. Sehen wir uns diese Verse aber auch als Warnung Gottes an Staatschef Putin und an andere. In Matthäus 26, Vers 52 haben wir gelesen: Alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Also wenn jemand das Schwert nimmt, was ja hier ein Synonym ist für Krieg anzetteln, dann wird ihn Gott richten auf jeden Fall. Und vielleicht Gottes Wort hat sehr viel Macht und Eigendynamik. Vielleicht kommt ja irgendwie der Vers auch mal bei Putin auf den Tisch. Auf jeden Fall sollen wir dafür beten. Wir können nichts weiter sonst tun von uns aus. Wir dürfen den Strom des Segens erfahren und uns von den Wasserbächen erfrischen lassen, die uns Gott gibt. Und wir können uns erfreuen lassen, sollen aber bei all dem immer wieder daran erinnert werden, dass Gott einmal keinem Engel erlaubt hat, einzuschreiten. Und das ist nur die einzige Tatsache, die wichtig ist, weswegen wir hier stehen können und Gott als unsere feste Burg haben. Hätte dort Gott damals militärisch eingeschritten, hätten wir heute keine Möglichkeit, auf der Seite des Stärkeren, auf der Seite des Siegers zu stehen. Das ist ganz wichtig. Unsere Errettung kommt immer wieder durch in der Bibel, auch wenn es um Psalmen im Alten Testament geht. Ich möchte schließen mit einem Wort aus Psalm 48, auch von den Söhnen Koras. Psalm 48, Vers 15. Dieser Gott ist unser Gott, immer und ewig. Er wird uns leiten bis an den Tod. Und wir dürfen wissen, er wird uns auch leiten über den Tod hinaus, wenn wir denn überhaupt noch durch den Tod gehen müssen. Wir werden ewig bei ihm im Himmel sein. Was für einen großen, nicht nur mächtigen, sondern auch liebevollen Gott haben wir.